So, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Session. Es geht jetzt um JavaScript-Entwicklung. Ich bin übrigens hinten gesessen, vorher wieder Andi Schabus das böse Wort in den Mund genommen hat. Nein, also so war es nicht ausgemacht. Ja. Es war nur ein bisschen die Trennung, zuerst mal ein bisschen um Visualisierung zu sprechen, HTML5 und jetzt wirklich um die Entwicklung. Wir werden jetzt weniger über das HTML selber sprechen, sondern wir werden über Code-Entwicklung mit JavaScript, mit jQuery sprechen. Und vielleicht einmal meine erste Frage kurz vorweg, wer mag JavaScript per se einmal? Okay, doch einige Leute, nicht so viele allerdings. Deswegen, Ziel dieses Vortrags ist klar, mehr Spaß mit JavaScript zu haben. Und außerdem glaube ich habe was übersprungen, genau. Sie kennen das sicher, jeder muss irgendwo Webseiten bauen, jeder muss irgendwo JavaScript-Code schreiben und wir haben gesehen, okay, ein paar haben aufgezeigt, aber die Minderheit mag eigentlich JavaScript und das liegt an vielen Aspekten, vielleicht auch nachher in der Diskussion, das ist auch ein großer Nachteil natürlich der Kombination HTML5 und JavaScript, zum Beispiel dynamisch, wenig Debugging-Support, wenig Vorschlag aller IntelliSense. jQuery, meiner Meinung nach hier eine super Abhilfe, wer kennt jQuery schon? Okay, die meisten haben davon schon gehört oder haben es schon verwendet. jQuery ist so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. JavaScript ist mir zu mühsam, JavaScript ist mir zu zeitaufwendig, zu kompliziert zum Tippen, Kombination aus allem. Ich muss aber trotzdem JavaScript verwenden. Was bietet sich da an, jQuery zu verwenden? Ziel dieses Vortrags ist es, Ihnen zu zeigen, wie man mehr Spaß mit JavaScript haben kann. Meiner Meinung nach, diese ganzen jQuery-Sachen, sobald man jQuery mit Visual Studio 2010 gemeinsam da verwendet, IntelliSense und andere Tools, da macht es wirklich Spaß für mich, JavaScript zu entwickeln. Und das möchte ich heute mit Ihnen gemeinsam machen. Mehr Spaß mit JavaScript, mit jQuery, mit diversen jQuery-Plugins, mit IntelliSense, mit Debugging und allem anderen, was wir aus einer gescheiten Programmiersprache unter Anführungszeichen gewohnt sind. Das ist auch unsere Agenda, unsere genaue Agenda der nächsten 60 Minuten. Wir werden zuerst darüber diskutieren, was macht eigentlich eine Ajax-Applikation aus oder eine clientseitige Web-Applikation. Wie schaut das architekturell aus? Als nächstes, wie funktioniert jQuery? Wie kann man mit jQuery das HTML-Modell, das HTML-DOM manipulieren? Wie kann man dann Nachladen von Daten über Ajax bewerkstelligen? Wie kann man Datenbindung, Data Binding machen mit jQuery und dann noch ein bisschen was über jQuery Plugins am Ende. Zuerst mal allgemein, was ist Ajax? Ich glaube, braucht man nicht mehr erklären, jeder hat davon schon gehört. Interessant ist eigentlich, wann ist Ajax das erste Mal verwendet worden? Für Outlook Web Access. Also jeder sagt, Ajax, das ist sicher irgendwas Web 2.0 mäßiges. Das hat da Google Chrome erfunden oder was auch immer. Nein, man glaubt es kaum. Outlook Web Access, das erste Team, das gesagt hat, liebes Internet Explorer Team, wir hätten da gern irgendetwas, damit wir Daten im Hintergrund asynchron nachladen können aus JavaScript heraus. Und das müssen nicht immer XML-Daten sein. Deswegen, ich sehe das Ajax, das X eher mehr als Platzhalter für alles, was immer wir wollen, können wir nachladen damit. Wenn wir unsere klassische Webseite anschauen, dann sieht das so aus, wir haben die Client-Seite und wir haben die Server-Seite. Der Web-Server und der Web-Browser. Im Web-Browser haben wir eine Webseite und als User, jetzt rennt das schon von selber los, als User drücken wir in der Webseite am Client irgendeinen Button zum Beispiel. Was passiert? Das ganze Formular wird zum Server gepostet. Der Server verarbeitet das Formular und schickt uns Daten wieder retour. Dann wieder, wir ändern was am Client, wir schicken es wieder rauf. Also es ist Request-Response passiert. Es geht so hin und her. Es gibt nur da diese Stellen dazwischen, wo der Server nichts zu tun hat und wo der Client nichts zu tun hat. Okay, Server hat nichts zu tun, das ist jetzt kein Problem irgendwie. Aber Client hat nichts zu tun, heißt in dem Fall, auf dem Chart die Benutzer sitzen vorm Webbrowser und sehen da so ein Loading. mehr oder minder lang. Ich meine, bei unseren Demos hier immer am Localhost, da geht das verdammt schnell, aber ich war letzte Woche auf einer Microsoft-Konferenz in Seattle, wenn man mal in so einem amerikanischen Hotel gesessen ist und eine Nicht-Ajax-Applikation verwendet hat, dann kann das auch entsprechend länger sein, weil das ist ja nicht nur die Serverzeit, sondern auch dieser Transfer dazwischen. Also einfach eine schlechte User-Experience, ich sitze vor meiner Website und denke mir, oh, warum tut sich da nichts mehr? Deswegen die geniale Erfindung der asynchronen Programmierung, jetzt eigentlich nichts Neues per se, aber auf der Webseite, am Client, da teilen wir eigentlich die Applikation in zwei Bereiche. Wir sagen, wir haben einerseits das UI, also die HTML-Rendering-Schicht, und wir haben andererseits die Datenladeschicht, die Ajax-Engine. Was passiert ist, unser UI bleibt die ganze Zeit konstant. Also zum Beispiel Outlook Web Access, der Rahmen, der wird nicht jedes Mal neu geladen, der bleibt immer gleich. Und wir laden über diese Ajax-Datenschicht hier im Nachhinein Daten vom Server herunter und die aktualisieren wir dann im UI, aber wir ändern nur Bereiche des UIs. Also jeder kennt, glaube ich, diese Suggestions zum Beispiel. Also ich tippe was in eine Textbox ein und da wird über Autocomplete werden mir Vorschläge gemacht. Wenn ich da jedes Mal die Seite neu laden muss, ein kompletter Horror. Würde überhaupt nicht funktionieren. Aber so, die Seite bleibt konstant gleich. Die Seite wird immer dargestellt, die gleiche Seite nämlich. Und im Hintergrund wird über Ajax eine Wortvorschlagsliste nachgeladen. Und weil wir nicht die gesamte Seite nachladen, sondern nur Daten nachladen, darum geht das Nachladen eigentlich auch viel schneller. Also bei Web Access sieht man das ganz gut. Er lädt da zum Beispiel die E-Mails nach, aber er lädt nicht die E-Mails als fertig gerenderte Form nach. Oder Facebook-Chat, auch so ein Beispiel, er lädt immer nur Daten nach in Form von XML oder von optimierten JSON, JavaScript, Object Notation. Und das Ganze ist dadurch einfach das Ziel des Ganzen, performantere Experiences am Client zu bieten. Und weil die UI-Schicht permanent konstant sichtbar ist, gibt es kein Loading in dem Sinn. Ich kann immer irgendetwas weitermachen. Ja, eigentlich wie asynchrone Programmierung auf der Windows-Seite. Wie schaut es jetzt da aus in ASP.NET? Es gibt drei Varianten. Ich glaube, die ersten zwei hat jeder schon mal gesehen. Das sogenannte Update Panel, die ASP.NET Ajax Extensions. Das Update Panel ist ein Control, das mir eben partiell Ausschnitte meiner Seite asynchron vom Server nachlädt. Da werden nicht Daten nur nachgeladen, da wird wirklich HTML vom Server nachgeladen. Partiell gewisse Ausschnitte der Seite werden über dieses Update Panel vom Server nachgeladen und am Client ausgetauscht. Das heißt, wie eine Art Frameset, nur nicht mit Frames. Ja. Das heißt, Bereiche meiner Seite werden nachgeladen und ausgetauscht. Das andere, das Ajax Control Toolkit, das sind dann wirklich schon Ajax Controls im Sinne von, die kommunizieren mit Daten. Das sind Erweiterungen für ASP.NET Controls. Zum Beispiel, ich erweitere meine Textbox um einen Autocomplete Extender. Und dieser Autocomplete Extender kümmert sich dann darum, dass wenn ich irgendwas tippe in der Textbox, halt die Daten nachgeladen werden. Der Autocomplete Extender oder ja, was auch immer andere Datennachlademechanismen. Ist aber sehr spezifisch, dieses Ajax Control Toolkit. Mit dem Autocomplete Extender kann ich keine Filterung der Listen machen zum Beispiel, sondern da kann ich nur Autocompletion machen. Also meistens läuft es eigentlich, oder in den vielen Fällen läuft es darauf raus, dass ich eigentlich irgendwas selber bauen muss. Und da ist wieder der dritte Punkt, das gute alte JavaScript mit dabei. Und die Empfehlung hier ist eben, nicht JavaScript pur zu coden, sondern sich auf diverse Frameworks zu verlassen, wie jQuery eines davon ist oder eigentlich das prominenteste davon. Was ist jQuery? jQuery ist ein JavaScript-Framework, ja. Es ist Open Source, es ist von John Resig geschrieben worden im Jahr 2006. Weiß nicht, hat den jemand auf der Mix-Konferenz gesehen? Da war der mal in der Keynote, ist der aufgetaucht. Also der ist wirklich relativ jung. Damals war der, glaube ich, 21, schon ein bisschen her, jetzt ist er 23 oder so. Der hat halt auf einem Barcamp da die Idee gehabt, das zu bauen. Und das ist ein echt geniales Framework. Dollar, Klammer, das ist eigentlich so das Markenzeichen. Dollar, Klammer, das ist irgendwie das jQuery-Markenzeichen. Da geht's los. Und dann haben wir Funktionen, um das UI zu manipulieren, um Daten nachzuladen, um Animationen zu machen, um Events besser zu handeln. Das Wichtigste, Dollar Klammer. Dollar Klammer ist der Selektor. Mit dem Selektor wählen wir Dinge aus und da können wir dann Dinge anwenden drauf. Also etwas, was in der Windows-Welt selbstverständlich ist, this textbox 1.txt, das ist auf HTML-Ebene eigentlich das größte Problem. Welches Element meine ich eigentlich? Das ist gar nicht so einfach, weil der HTML-Baum sehr verschachtelt ist. Und mit dieser toller Klammer-Syntax kann ich eine komplexe Selektoren-Syntax hier aufbauen, die sich an CSS orientiert. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte alle P-Tags selektieren mit Dollar, Klammer, P. Ich glaube, das haben jetzt wirklich die meisten schon irgendwo mal gesehen. Damit selektiere ich alle Paragraphs raus. Ich kann sagen, Raute ID, also wenn ich habe ein Paragraph mit einer ID, meistens sollte nur ein Objekt zurückkommen, oder ein Div mit einer ID, dann kann ich sagen, ich möchte das Dollar Raute Main Div selektieren. Das ist also Selektion auf ID-Ebene. Dann kann ich auf Klassenebene selektieren, das ist mit einem Punkt. Ich kann sagen, alle, die eine gewisse Punkt-Klassenname haben, kann auch kombinieren, zum Beispiel nur alle Divs, die einen gewissen Klassennamen haben. Div.Style1 oder nur Punkt.Style1. Natürlich zählt immer, je konkreter die Abfrage ist, desto weniger Daten kriege ich zurück. Ja, also wenn ich nur Divs habe, die einen Style1 haben, dann macht es auch Sinn zu sagen Div.Style1 und nicht Punkt.Style1, weil dann kriege ich vielleicht mehr oder ist die Suche aufwendiger. Und jetzt, wo ich etwas zurückbekommen habe, kann ich mit diesen Dingen irgendetwas tun. Zum Beispiel, einen Augenblick nur, weil ich schaue gerade, wie spät es ist und ich komme drauf, ich habe erst 5 Minuten geredet. Das liegt aber nur daran, dass die Uhr ausgefallen ist. So. Wenn ich jetzt so eine Selektion durchgeführt habe, kann ich damit was machen. Zum Beispiel die simpelste Form ist, ich kann mich auf Events draufhängen. Also ich kann sagen, ZB, vergessen wir mal das oberste mit dem Document, ich kann sagen, zweiter Code in grün, ich kann alle Hyperlinks selektieren, alle A-Tags, die irgendwo auftauchen und dann kann ich sagen, wenn auf die geklickt wird, dann möchte ich .click auf so eine jQuery-Methode, dann möchte ich auf dieses Click-Event reagieren mit einer Function. Und in dieser Function kann ich irgendwas machen. Und auch interessant, wenn ich in dieser Function false zurückliefere, dann verhindere ich, dass der Hyperlink weiterverfolgt wird. Also so wie hier, ich ändere den Text des Hyperlinks und schaue dann, dass der Hyperlink nicht weiterverfolgt wird. Also die einfachste Form der Client-Firewall eigentlich. Ich könnte dann noch andere Dinge abfragen und habe hier sozusagen eine kleine JavaScript-Firewall gebaut. Das erste Event ganz oben da, das Document Ready, das ist eine spezielle Syntax. Ich kann auch HTML, also nicht HTML, ich kann JavaScript-Objekte wie Document, getElementById, das kennt ja jeder irgendwo, Document kann ich wrappen in Dollarklammer. Da gehört wirklich kein Anführungszeichen hinein und damit weiß jQuery, okay, jetzt möchte ich auf dieses Document-Objekt Dinge anwenden. Zum Beispiel document.ready beantwortet uns die Frage, ist das Dokument wirklich komplett fertig geladen? Und komplett fertig heißt, HTML geladen, CSS, Stylesheets geladen, JavaScript-Files, die extern liegen, heruntergeladen, Bilder heruntergeladen. Das ist nicht wie Body-on-Load. Body-on-Load ist einfach nur HTML geladen. In dem Fall wesentlich komplexer. $document.ready, das ist die wichtigste Funktion, die man immer verwendet. Dort ist eigentlich so der Einstiegspunkt für alle JavaScript-Codes. Und dann kann ich noch andere lustige Dinge machen. Ich glaube, das ist eben das Schöne an jQuery. Sie sind wirklich so selbsterklärend. Jeder versteht, um was da geht. Add Class, ich füge einen Paragraph, einen Style, eine CSS-Klasse hinzu. Remove Class, ich gebe den Style wieder weg. CSS, ich setze manuell irgendwelche Properties drauf. Also ähnlich, als würde ich dort schreiben, div Style ist gleich. Das sind also Manipulationen in Bezug auf CSS. Ich kann vordefinierte Klassen hinzufügen, Klassen entfernen und manuell irgendetwas ändern. Gut, und damit schauen wir uns einfach mal ein kleines Beispiel an. So, schauen wir mal. Gibt es da noch eine Maus? Help Microsoft Mouse Make Better. Es wäre mal gut, wenn sie zum Beispiel funktionieren würde. Sie waren kurz weg, ja. Gut, wir arbeiten ohne Maus. Und auch der Communicator verabschiedet sich von uns. Gut, los geht's. Und zwar, wir haben eine kleine Webseite und die ist schon ein Ausblick auf die Microsoft Big Days. Da ist unser Thema nämlich Götter. Deswegen, wir bauen ein kleines Bestellservice, es ist kein Paketservice, sonst gibt es Probleme mit dem Branding. Es ist ein Bestellservice für Olymp und Umgebung. Kollege Schabus ist noch irgendwo hier, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass er nicht sieht, wie ich ihn hier verarbeiten habe lassen. Auf jeden Fall, man bestellt hier Sachen aus einem Shop und wir wollen jetzt einmal so eine kleine Shop-Seite in weiterer Folge bauen. Eigentlich jetzt gleich dann schon bauen. Und da ist natürlich die User Experience mit Ajax und jQuery ein großes Thema. So, die erste Sache, die wir mal ändern wollen, weiß nicht, wem es aufgefallen ist, da oben der Webserver, das ist eine ASP.NET Website, nicht Web Application, der nimmt da oben immer so einen Zusatzfolder, den er sich irgendwie auswählt, das taugt mir überhaupt nicht. Gehen wir mal auf F4 und können da den Virtual Path entfernen, damit das einmal die Root-Webseite ist. Und was wir jetzt machen wollen in erster Instanz ist so einen Produktkatalog rendern und den Ajaxifyen. Also dass da, na eigentlich nicht Ajax, man muss das schon unterscheiden, ist nicht alles Ajax, dass einfach mit jQuery irgendwas dynamisch passiert. Wir kommentieren einmal so ein Div ein hier, das sind sehr viele Repeater. In ASP.NET, klassischem ASP.NET ist mittlerweile mein Lieblingscontroller Repeater. Kann man das von hinten noch lesen, Repeater? Ja, okay, passt. Also der Repeater, da kann ich einfach irgendwelche HTML-Elemente rendern. Was ich mache, ich rendere eine Unordered List. Die hat eine CSS-Klasse Katalog und dann rendere ich einzelne List-Items, entweder mit dem Bild 1 oder mit dem Bild 2. Und da ja, rendere ich dann noch andere Dinge hinein. Wenn wir uns mit F7 mal den Source-Code anschauen, ich mache jetzt da einfach einen gefakten Shop mit 10 Elementen, Götterspeise 1 bis 10 und ich sage hier this.catalogRepeater.data, achso, das haben wir eh da unten drinnen, ich muss das nur auskommentieren, STRG-KU, und habe jetzt einmal meine klassische Ajax- oder JavaScript-lose Seite. Ich habe hier einfach 10 Elemente. Über CSS habe ich die nebeneinander angeordnet mit einem Overflow. Wer will, man kann sich das nachher runterladen. Da sind dann auch die CSS-Details drinnen. Wie kann ich das so schön anordnen? Das hat mich eigentlich die meiste Zeit gekostet in der Vorbereitung. Ja, und jetzt wollen wir, das kennt man vielleicht von diversen Möbelhaus-Online-Shops, aus Schweden, wenn man da so drauf fährt, kommt dann ein Overlay und man kann hier Details zu diesem einen Produkt sehen. Also ich fahre auf das eine Produkt drauf und es kommt dann so ein kleines Pop-up. Also ganz wirklich simple Sache, möchte ich hier jetzt über jQuery lösen. Wie machen wir das? Wir haben einen zweiten Repeater drinnen, der heißt Overlay Repeater. Den setzen wir mal auf die gleichen Zahlen. Overlay Repeater.DataBind. Und der Overlay-Repeater, der rendert andere Dinge dazu. Also der normale Repeater, der rendert einfach unordered Lists mit List-Items drinnen. Die haben wir jetzt gesehen. Der Overlay-Repeater, der rendert Diffs hinein mit mehr Informationen und einem Bestelllink. Und diese Diffs wollen wir dann anordnen. Die Diffs sind standardmäßig unsichtbar. Aber wenn wir da hineinschauen einmal, Overlay... So, einen Augenblick. Da sieht man schon, das sind meine List-Items. Und die List-Items, da habe ich hinten immer über rel angegeben, das ist die ID des zugehörigen Overlay-Diffs. Also für dieses List-Item hier ist Raute OVL1 das Diff, das dann da unten der Overlay ist. Das heißt, ich habe hier Diffs, die sind standardmäßig halt unsichtbar, Display is none. Wenn ich das jetzt einmal wegnehme, dann sehen wir sie schon. Da unten irgendwo umpositioniert, das ist das Overlay-Image. Also das ist einfach ein Div mit einem grauen Hintergrund, da ist noch einmal das Bild drinnen, der Repeater nimmt da jeweils dann das richtige Bild wieder, da steht auch wieder Götterspeise 1 bis 10 drinnen und dann ist ein fiktiver Preis drinnen. Und wir wollen jetzt, dass dieses Overlay-Div jeweils dann kommt, wenn ich auf das Item drauf fahre. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, das zu bestellen. Also eine simple jQuery-Demo. So, wie beginnen wir? Das Wichtigste ist einmal, wir fügen jQuery hinzu. Wenn man auf jQuery.com geht, Gibt es da unterschiedliche Versionen, die man herunterladen kann unter Download? Und zwar, bei der letzten sieht man das nicht so gut, aber zum Beispiel 1.4.1, da gibt es eine Minified-Variante, jQuery 1.4.1 min.js, eine Uncompressed-Variante, jQuery 1.4.1 und eine, fahren wir mal ein Stück rüber, und eine jQuery VS-Doc.js. Die minifizierte, schauen wir mal, wie leicht wir die öffnen können, aber ich glaube, der würde sie mir ausführen wollen. Ja, dann lassen wir's. Die minifizierte Variante ist einfach eine lange Zeile von JavaScript-Code. Eine lange Zeile, alle Variablen heißen A, B, C, D, E, F und so weiter. Hauptsache klein. Nicht gut lesbar. Die Uncompressed-Variante, das ist der Original-Source-Code, der halt nicht minifiziert wurde. Die VS-Doc-Variante, die Visual Studio Document-Variante. Na, wir wollen, das ist übrigens das neue IE9 Download-Manager-Feature. Wir wollen es nicht herunterladen jetzt. Die Visual Studio dokumentierte Variante, die hat zusätzliche Kommentare drinnen, dass wir dann IntelliSense verwenden. So, das heißt, wir legen uns einmal hier einen Script-Folder an, Scripts, und fügen uns diese dokumentierte Variante hinzu. Stern.js. Ich füge da gleich auch ein paar andere dazu, die wir dann später brauchen. Ganz wichtig ist, wir müssen diese JavaScript-Files irgendwo einmal einbetten. In der Masterpage bietet sich da ganz gut an. Wir sagen hier, wir wollen, und das ist jetzt irgendwie nett, ich nehme einfach, weil diese Direktive, Script und so, da hatte ich schon die ersten Probleme. Das heißt, wir nehmen einfach die Datei und ziehen sie da herüber. Super, da ist sie schon. Wir müssen nur noch den Pfad ein bisschen schöner machen. Das heißt, wirklich nett. Das Script-Tag hier bereits eingebettet und damit haben wir jetzt jQuery 1.4.1 in dieser Visual Studio dokumentierten Variante drinnen. Was das jetzt heißt ist, wenn wir in unsere Default-Page hineingehen und da jetzt in der Default-Page Code schreiben, am besten ist, wir tun das immer ganz unten, Script, Tab, Tab, weil da hatte ich auch wieder Probleme, was nimmt man da jetzt genau, Script, Tab, Tab. So, und dann können wir jetzt hier anfangen, den Code zu schreiben und Dollar, Klammer, war ja der Einstieg in jQuery und was merkt man? Wir haben IntelliSense dabei. Warum? Weil ich eben diese spezielle VS-Doc-Variante eingebettet habe. Natürlich ist die VS-Doc-Variante jetzt größer als die normale. Das heißt, de facto muss ich unterscheiden, bin ich im Debug-Mode oder im Release-Mode. Wenn ich im Release-Mode bin, nehme ich die minifizierte Variante. Wenn ich im Debug- oder Development-Mode bin, dann nehme ich die super lesbaren Kommentare dabei hat. Und ab jetzt kann ich hier arbeiten. So, jetzt müssen wir mal schauen, Selektion, was wollen wir verwenden? Wir selektieren alle List-Items mit der Klasse Catalog und holen uns von denen dann das REL-Attribut heraus. Steuerung minus ist hier übrigens ein wichtiger Shortcut, weil damit kann man wieder zurückspringen in der Position. Also wenn ich da irgendwo raufgehe, und dann sagt Steuerung minus, springe ich wieder zur letzten Position zurück. Wir sagen, wir wollen alle List-Items selektieren, die die Klasse, oh wie peinlich, hat sich jemand gemerkt? Catalog haben, okay. So, und dann kann ich noch einschränken auf Attributebene nur die List-Items, die eine Klasse Catalog haben und ein REL-Attribut haben. All die wollen wir selektieren. Und das machen wir übrigens erst bei $document.ready. So, $document.ready ist einmal die erste Function, die wir brauchen. Wenn das Dokument fertig geladen ist, dann fangen wir hier an und selektieren uns document.loaded hier. Dann selektieren wir uns alle List-Items mit Klasse Catalog und einem REL-Attribut und sagen, wir wollen hier eine Hover- oder Hover-Funktion ausführen. Simulates hovering, moving the mouse on or off. Okay. Und da kann ich jetzt zwei Delegates angeben, die Function over oder out. Also die erste, wenn hover in und die andere, wenn hover out ist. Wenn ich mit der Maus drauf fahre oder wenn ich wieder weg fahre. Wir nehmen die erste. Wenn ich mit der Maus jetzt auf mein List-Item fahre, dann möchte ich mich auf dieses Hover-Event subskribieren. Und da können wir jetzt irgendetwas machen. Zum Beispiel können wir sagen $this. $this bezieht sich immer auf den Scope, in dem wir uns gerade befinden. Wir sind in einem Event. Im Hover-Event, das heißt $this ist das Objekt, auf das das Event jetzt zutrifft. Also in dem Fall das List-Item, mit der Klasse und so weiter. Ja, also dieses Element hier. Und da können wir jetzt ein Attribut abfragen mit Atr und sagen, das Attribut, das wir abfragen wollen, heißt rel. Okay. Und das speichern wir uns da mal ab in OVL name equals rel. Und dann können wir das mit alert mal ausgeben, OVL name. Das ist also der erste Code, den wir sehen, was passiert, wenn wir drauf fahren. OVL 1. OVL 2, ja, es kommt noch ein bisschen öfter derzeit, OVL 10, ja. Okay, jetzt ist das Raute, das ist ja eigentlich wieder ein jQuery-Selector. Raute OVL 1, das ist die ID von dem Div, das wir jetzt sichtbar machen wollen. Als Overlay. Das heißt, wir sagen, wir selektieren jetzt dieses rel-Tag, den Inhalt, mit Dollar, Klammer auf, OVL-Name. Weil das muss ja nicht ein String sein, das kann auch eine Variable sein, die wir da übergeben. Also ich selektiere sozusagen Raute OVL 1 oder andere. So. Und da sage ich Show. Ja, das macht es einmal sichtbar. Ganz okay. Aber vielleicht speichern wir uns das einmal ab. Var Overlay equals $OVL Name. Jetzt möchte ich mir jeweils das alte, das zuletzt dargestellte, speichere ich mir da oben ab, war old overlay equals null. Und dann sagen wir old overlay equals overlay. Also am Ende speichern wir uns ab, was gerade sichtbar ist. Und jetzt sagen wir, ja, overlay.show. Das ist einmal ganz wichtig. Wir zeigen das an. Wenn es noch ein altes Overlay gibt, if old overlay ungleich null, dann blenden wir das aus. Old overlay.hide. Das muss ich wieder. Also wenn ich einmal anfange zu tippen, old overlay und ich habe da kein hide mehr, dann kann ich das wrappen in Dollar Klammer old overlay.hide. So. Also Dollar wrappt eine Variable immer als jQuery Objekt. Also das alte Pop-up lassen wir verschwinden. Das neue zeigen wir an. Aber bevor wir das neue anzeigen, müssen wir dann auch die Position setzen über CSS-Styles. Und zwar gibt es eine Top-Position und eine Left-Position. Okay, und jetzt müssen wir nur noch die Position angeben. Das können wir machen, indem wir uns vom this, das ist mein List-Item, wo ich mit der Maus drüber war, da holen wir uns die Position und zwar Top minus 6. Und unten machen wir das gleiche für Position Left minus 16. Das ist eigentlich der ganze Code. Relativ simpel. Wir schauen, gibt es ein altes Overlay, dann machen wir das unsichtbar. Wir holen uns den Namen des neuen Overlays über dieses rel-Attribut und dann setzen wir es und machen es sichtbar. Eine Sache fehlt noch, und zwar, wir wollen, wenn wir auf irgendein Simple Overlay heißt die Klasse, div.simpleOverlay. Diese Klasse hat jedes div von diesen sichtbaren divs, die wir da jetzt als Overlay darstellen. div.simpleOverlay, wenn da jemand mit der Maus rausfährt, also nicht rein, rein ist uns wurscht, aber wenn jemand rausfährt vom Overlay, dann wollen wir es verstecken. Wir sagen if, das ist eigentlich genau der Code da oben. If old overlay ungleich null, old overlay hide und old overlay equals null. So. Das heißt, wenn jemand von dem Overlay wegfährt, verschwindet es wieder. Starten wir die Applikation und da ist es. Wir fahren drauf, Hoover tritt in Kraft, zeigt mir dieses Diff an, positioniert es mehr oder minder richtig, 6 und 16, die Zahlen habe ich auswendig gelernt, sonst muss man ein bisschen herumprobieren, bis das Diff wirklich genau drüber liegt. Und sobald ich wieder rausfahre, verschwindet es. Ist geil. Nachzusehen auf einem Fertigmöbelhersteller, der eben aus Schweden kommt, der hat einen ähnlichen Effekt in seinem Shop. Ich finde das sehr cool. Und dann unten, wenn ich auf Bestellen, ich meine, jetzt haben die alle den gleichen Preis, das macht es ein bisschen unlustig, aber wenn ich dann auf Bestellen klicke, kann ich halt irgendwas weitermachen. Ein netter Effekt und im Endeffekt ist der jetzt innerhalb von 10 Zeilen gebaut. Und ein bisschen CSS. Aber ich bin ein CSS-Laie, insofern, wenn ich es geschafft habe, dann sollten sie das auch schaffen. Gut. Das war mal ein bisschen so jQuery und Visual Studio, erste Schritte, erste HTML-DOM-Manipulationsdemo. Eine Chance gebe ich der Maus noch. Was haben wir gesehen nebenbei? Wir haben gesehen IntelliSense. Super genial. Ich habe erst letztes Mal mit jemandem geredet, der hat gesagt, aber das IntelliSense geht nicht gut. Das trifft vielleicht für frühere Versionen von Visual Studio zu. Seit 2010 haben die das wirklich auf jQuery hingetrimmt, dass das mit jQuery auch sehr gut funktioniert. Microsoft hat auch so eine Zusammenarbeit mit jQuery, das heißt auch unsere eigenen Ajax-Libraries, die Client-Libraries, gehen alle langsam Richtung jQuery-Kompatibilität. Wenn man sich ASP.NET MVC anschaut, danach in der nächsten Session zum Beispiel, da ist klar überall jQuery mit dabei. Es geht auch für eigene Bibliotheken das IntelliSense, und zwar so, ich zoome da hinein, indem ich in meiner eigenen JavaScript-Funktion innerhalb der Methode drei Slashes mache und dann so Kommentare. Kennt diese Kommentare schon jemand? Okay, mehr auf der Seite. Das sind diese drei Slash-Kommentare, gibt es in C-Sharp übrigens auch. Damit kann ich natürlich IntelliSense in C-Sharp auch steuern. In VB.NET, glaube ich, ist die Syntax ein bisschen anders. Kennt ihr wer? Dreimal Hochkomma, wo war das? Ich habe ein kleines Geschenk mit. Ein Schabus und Knorr T-Shirt. Eine ganze Kiste voll, die ich verschenken muss, also darf. In Large. Holen Sie sich's ab. Ich lege sie da zu meinem. Da liegt schon mein Essen. Bitteschön. Drei Slash in C-Sharp, drei Hochkomma in VB.NET. Da kann ich solche Kommentare machen. Außerhalb der Methode normalerweise. In JavaScript muss ich es innerhalb der Methode machen, damit es Visual Studio gescheit versteht. Aber dann kann ich hier Summary, Param, das sind die gleichen Tags wie in C-Sharp auch. Kann ich hier angeben und Kommentare hinterlegen. Und dann hier unten sehe ich dann, genau diese Kommentare von oben. Ja, Debugging, normalerweise brauchen wir das in der ersten Demo schon, wenn irgendwas nicht funktioniert, aber heute haben wir noch nicht debuggt, das kommt vielleicht noch zum späteren Zeitpunkt, die Debugging-Demo. Ich kann aus Visual Studio heraus auch JavaScript debuggen, mir Variablenwerte anschauen, ja, bin mir sicher, dass das irgendwann später noch vorkommt, dann können wir es noch zu Genüge zeigen. So, eigentlich ist das der Produktkatalog, aber den habe ich schon gezeigt, weil die simpelste Demo wäre was gewesen mit A und Link-Blocken, das lassen wir weg. Also das war schon die Advanced Simple Demo hier, die DOM-Tree-Manipulation. Kommen wir zum nächsten Thema. Jetzt heißt es Ajax und wir haben bis jetzt eigentlich nur HTML-DOM-Tree manipuliert. Wir haben noch nichts mit Ajax wirklich gemacht. Wir haben noch keine Daten asynchron aus JavaScript nachgeladen. Wie funktioniert das Nachladen der Daten? Zuerst brauchen wir mal irgendwo, wenn wir wo vom Server was nachladen wollen, den Server. Als Server bietet sich vieles an, zum Beispiel Windows Communication Foundation. Da gibt es das Ajax Enabled WCF Service. Das ist einfach eine Vorkonfiguration, dass wir wenig berücksichtigen müssen. Wir sagen einfach Ajax Enabled WCF Service. Und dieses Service wird so konfiguriert, dass wir es aus Ajax, also aus JavaScript, gut aufrufen können. Für die WCF-Gurus, was heißt das de facto? Dass wir zwei, weil man kann sich das auch selber bauen, das Ajax-enabled WCF-Service, ist nichts anderes als ein WCF-Service mit folgender Konfiguration, enable WebScript und Web-HTTP-Binding. Beide bewirken, dass wir nicht SOAP als Format verwenden, sondern dass wir ein REST-Format verwenden. Also wir rufen das Service auf, Postal Service, SVC, Schrägstrich, Methodenname, Fragezeichen, Parameter. Also eine sehr simple Variante des Aufrufs, nichts mit SOAP Messages, sondern wirklich REST-Style, easy URLs und das Rückgabeformat ist auch nicht SOAP, sondern das Rückgabeformat ist entweder simples XML oder JSON, JavaScript Object Notation, die sich hier besser anbietet. Wir werden JSON verwenden. Und dann natürlich der Client-Teil. Am Client-Teil auch jQuery mit unterschiedlichen Varianten. Das eine wäre getJSON. Damit lade ich einfach etwas herunter in einem JSON-Format. Das ist nur eine abgekürzte Helper-Methode oder $Ajax, die bessere Methode, die mehr kann. Im Endeffekt zum Beispiel hier sage ich, ich möchte die Methode getStockQuote aufrufen vom StockService SVC. Ich gebe einen Parameter mit, der soll Symbol heißen. Und unten die Function, das ist der Delegate, wenn der Methodenaufruf erfolgreich war. wenn der Methodenaufruf erfolgreich war, dann gebe ich das Result aus. Und das Result ist immer im Subwert D drinnen. Das ist am Anfang, da habe ich Debugging das erste Mal gebraucht. Wo sind jetzt die Daten? In Result.d. Super. So können wir das verwenden, um Daten nachzuladen. Was braucht man als nächstes bei einem Shop? Naja, ich meine, es gäbe mehrere Varianten. Eines wäre, wir könnten zum Beispiel da die Preise nachladen, weil die sind ja immer gleich derzeit. Darum macht es aber auch nicht viel Sinn, weil offen gesagt, meine Datenquelle hat keine Preise. Also wir arbeiten hier mit Fake-Daten natürlich. Aber ich könnte natürlich auch diese Liste irgendwie Zusatzdaten für das Hover nachladen. Was ich machen möchte, ich möchte Adressdaten nachladen. Ich habe nämlich etwas Cooles gefunden im Internet. Die Post bietet alle österreichischen Postleitzahlen als Excel-Download an. Ich habe mir das heruntergeladen. Also so ein Matching, welche Postleitzahl ist welcher Ort, kann man sich frei von Post.at herunterladen. Ich habe das heruntergeladen, in ein CSV-File umgewandelt. Und ich möchte dieses CSV-File am Server nutzen, um so eine kleine Abfrage zu machen. Ich gebe 21.0 ein und er schlägt mir alle vor, die mit dieser Postleitzahl beginnen. Oder ich gebe, weiß nicht, wie ein und er sagt mir alle Postleitzahlen von Wien. Also so eine kleine Auto-Complete-Vorschlagsliste mit coolen Daten, finde ich zumindest. Was machen wir? Wir haben hier, ich möchte gerne bestellen und das Wichtigste bei der Bestellung ist einmal, wohin soll man liefern? Also Lieferort. Lieferort ist eine ASP.NET Textbox. Hier ist Text Search Term von der ID her und dann haben wir eine Unordered List drinnen, Found Cities, da wollen wir dann die Ergebnisse anzeigen. Das Ganze funktioniert so, ich möchte liefern nach ein Ort, der nicht Wien ist. Vorschläge? Es gibt ein T-Shirt. Wiener Neustadt, okay? Naja, das war jetzt aber, weiß ich nicht. Ich habe so, dafür gibt es nur ein X-Large-T-Shirt, weil von denen habe ich so viele. Wer hat das gesagt? Achso, ne, tut mir leid, jetzt hast du ein X-Large-T-Shirt. Aber es ist tricky, weil Wiener Neustadt, da kommt auch Wien auch, das ist blöd, da müssen wir viel tippen, weil sonst ist die Liste zu lang. Aber wir probieren es aus. Ja? Also ich möchte da eingeben Wien und dann sollen alle Vorschläge kommen, wo irgendwo Wien drinnen vorkommt. Und zwar da unten, da dazwischen werden die dargestellt. Wie machen wir sowas? Naja, ich glaub, man kann sich schon ungefähr vorstellen. Wir müssen Text Search Term auswählen, dann auf ein Key Up Event subskribieren und dann, wenn ich was tippe, irgendwie auf das dann reagieren. So, Erstes Problem, wie heißt denn die Textbox? Das ist bei ASP.NET ein bisschen tricky. Ich habe jetzt mal diese Internet Explorer Development Tools aufgemacht. Wählen wir da mal die Textbox aus, dann sehen wir. Die Textbox hat eine ID mit dem Namen Content underline Text Search Term. Komisch. Woher kommt das? Das liegt daran, dass, ich habe sie ja Text Search Term genannt. Wieso ist das? Weil wir innerhalb einer Masterpage sind. Und ich habe hier die Client ID Mode auf Predictable gestellt. Damit kann ich das umstellen. Wie, vorher hat die noch viel schlimmer geheißen. Ja? Predictable heißt, er nimmt Content, Underline und dann den wirklichen Namen von vorher, Text Search Term. Okay. Super, das heißt, wir gehen wieder an das Ende des Codes, da unten hin, fangen an zu tippen, sagen, Dollar, so, Content, Text Search Term mit einer Raute davor, diese Textbox wollen wir auswählen und da wollen wir Key Up. Auch ein kleines Learning, ich habe es vorher mit Change probiert, aus der Windows-Welt kommend, da haben wir gedacht, Text Changed, das ist am ehesten Change. Change ist dann, wenn ich die Textbox verlasse. Ja, nicht gut in dem Fall. Key up oder Key down ist wirklich immer, wenn ich draufklicke, wenn ich irgendwas tippe. So, Key up. Und da sagen wir jetzt einmal Alert Dollar this dot value. So. Wir wollen einfach mal den Wert ausgeben, um zu sehen, ob das stimmt. Okay, funktioniert. Wir haben es also selektiert. Immer wenn wir was eingeben, auch wenn es ein Alt-Zeichen ist, immer wenn wir was eingeben, dann kommt die Message-Box jetzt. Okay, müssen wir uns überlegen, ob das sinnvoll ist. Also wir sagen var value equals dieser val-Wert hier. So, und jetzt fragen wir ab, if value.length größer gleich, na, größer 2. Oder value ist leerer String. Dann fangen wir an mit dem Datenladen. Ja, aber dazu brauchen wir mal das Service. Das heißt, wir schreiben unseren Service. Hier ist übrigens das CSV-File dann. Das fasziniert mich irgendwie. Add new item. Wir legen ein neues Item an von Ajax Enabled WCF Service. Wir nennen es Postal Service. Do you want to replace it? No. Weil es gibt nämlich glücklicher... Achso, das kann er nicht. Okay, ich dachte mir, er könnte den Source Code übernehmen, aber das kann er nicht. So. Hier ist das Postal Service. Und hier ist die Methode, die wir gleich löschen. So. Ups. Ich habe das Postal Service vorbereitet, damit wir uns das nicht anschauen müssen. Snippets, WCF Service. Okay. Was das macht, das ist ein CSV-File. Es gibt eine nette Link-to-CSV-Implementierung. Mit dieser Link-to, es fehlt irgendwie ein Methodennamen, gell? Public List of Postal Code, Get Postal Codes, String Search Term. Also das ist unsere Methode, Get Postal Codes. Was die macht, wir nutzen hier Link to CSV. Wenn das interessiert, einfach im Internet suchen nach Dynamic Link to CSV. Ja. Damit machen wir unser File auf. Das File ist PLZ-CSV. Das haben wir hier. Da haben wir drinnen Postleitzahl, Ort und Bundesland von diversen Ortschaften. Von vielen Ortschaften. Okay. Und dann machen wir hier eine Link-Query gegen das. Wir sagen, wir wollen alle abfragen, wo die Postleitzahl entweder den Search-Term enthält. Und dann machen wir ein Postal-Code-Objekt raus und liefern das Ganze zurück. Wenn die Länge des Search-Terms unter 2 ist, oder unter 3 ist eigentlich, unter 3 ist, dann liefern wir eine leere Liste zurück. Das ist die Web-Service-Server-Methode. Damit die funktioniert, bei jedem WCF-Service, was für ein Attribut müssen wir draufgeben? Service Operation, wer hat es gesagt? Um die Zeit zu verkürzen. Ja, nein, dafür muss Zeit sein. Ich wollte sagen, holen Sie sich's nachher ab, aber nein. Bitteschön. Service Operation ist einmal das erste Attribut, das wir draufgeben. Nein, das stimmt gar nicht. Das heißt Operation Contract. Na, okay. Hälfte war richtig. Eigentlich sollte man dafür ein Small-T-Shirt hergeben, aber die haben wir nicht. Also bleiben wir da. Operation Contract ist einmal das erste. Aber es ist eine Service Operation, ja. Und das zweite, was wichtig ist, wir müssen WebGet draufgeben. Weil das ein REST Service ist, WebGet gibt an, dass wir das Service über HTTP GET aufrufen können. Oder WebInvoke wäre das andere Attribut. So, jetzt ist die Methode eigentlich fertig. Jetzt können wir es einmal testen. Get Postal Codes Search Term. Merken wir uns das? Wir rufen die auf, sagen hinten Get Postal Codes, Fragezeichen, Search Term ist gleich Wien. Was kriegen wir zurück? Eine Datei, die wir dann öffnen können. Ja, aber jetzt nicht wollen. Aber wir kriegen eine Datei zurück. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wir wollen noch was machen. Wir wollen das Format bestimmen. Und da kann ich hier sagen, Response Format equals Web MessageFormat.json. Das ist noch ganz wichtig, dass wir sagen, das, was da zurückgeliefert wird, die List of Postal Code, die soll serialisiert werden in JSON-Objekte, also in geschwungene Klammern und Eigenschaftennamen. Super. So machen wir das. Und jetzt rufen wir das Ganze vom Client auf und dazu, nicht minder faul, habe ich ein zweites Snippet mitgenommen. So. Steuerung KD sollte das schön ausrichten normalerweise. Normalerweise. So. Dann müssen wir es halt mit Tabulator, das muss schon sein. So, wir rufen $.ajax auf. $.ajax ist so eine allgemeine Methode. Die gilt nicht auf irgendeinem Objekt, sondern die gilt einfach überall global. und die lädt mittels Ajax Gesundheit von dieser URL was herunter. Das haben wir schon gesehen. Ja. Es ist Postal Service SVC, Methodenname Get Postal Codes. Wir wollen HTTP GET verwenden. Unser Response Type ist JSON und wir haben einen Search Term, den wir mitgeben. Und dieser Search Term ist Value in Wahrheit. Ja, das ist, was wir eingegeben haben in die Textbox. Und wenn wir fertig sind, dann kommen wir da herein. Und da JSON Result ist jetzt dann eine Liste von Postal Codes, die können wir durchgehen. Wir können sagen JSON Result, Dollar JSON Result, .d.each. Each ist eine jQuery for each Schleife. Da können wir sagen, okay, wir wollen das durchgehen in einer for each Schleife, dieses Array, das da zurückkommt. Und in der for each Schleife können wir jetzt mittels Alert einmal alle ausgeben. Alert $this.plz. Wir sagen einfach plz, weil das war der Name auch am Server. Sollte also funktionieren. Wie? Undefined. Aber es kommen nochmal welche zurück. Oje. Danke für die Idee mit Wien. So. Ja, ich habe gesagt, jetzt wird debuggt. Super. F5, Breakpoint hineingesetzt. Schauen wir mal, was da zurückkommt. Und ich suche jetzt nach was anderem. Ich suche nach 12.1. So, wir kommen da herein. Wir gehen die For-Each-Schleife durch. Wow. Wir kommen daher. $this. $this hat einen Ort und eine PLZ. Umso interessanter, dass das nicht funktioniert. Hä? Dann können wir noch ein bisschen ausprobieren mit dem Watch-Window. Wir haben auch das Watch-Window hier. $this.plz. Ist undefined. Nein. Ja? Wer hat das gesagt? Ah, okay. Ja, es gibt auch ein T-Shirt. Zwei T-Shirts. Bin mir aber nicht sicher, wieso. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein abgekartetes Spiel ist. Ja. Ah, aber normalerweise würde... Okay, ja. Aber wenn ich es weiter verarbeiten würde, dann müsste ich es wieder mit $this aufrufen. Also wenn ich es mit for each durchgehen würde, müsste ich $this wieder mal. Also ich habe es mit $this auch mal verwendet. Wer war das jetzt? Einmal und zweimal. Na gut, okay. So. Also mit dem Dollar oder nicht Dollar, man merkt, das ist ein bisschen eine schwierige Sache manchmal. Weil wir haben da oben nämlich $this verwendet. Ja? Also, ja. Aber es hängt damit zusammen, dass wir diesmal ja nichts von jQuery verwenden, sondern nur PLZ, so erkläre ich es mir jetzt einmal. Okay, und jetzt können wir damit irgendwas machen, zum Beispiel können wir das wo anhängen, die Postleitzahlen. Schauen wir da nochmal rauf, wo haben wir was zum Anhängen? Wir haben da irgendwo so, na, das ist ganz oben, wir haben hier so eine ID found cities. Gehen wir wieder runter mit Steuerung minus, hier sagen wir jetzt Dollar Raute found cities. Ja. An diese Found Cities wollen wir sagen Append. Und da können wir jetzt irgendetwas anhängen. Aber vorher müssen wir noch überlegen, was. Wir bauen uns ein neues List-Item. Das neue List-Item baue ich mir über LI. LI. Das ist irgendwie ganz witzig. Über diesen String hier baue ich mir ein neues Objekt aus HTML. Und das kann ich jetzt irgendwo verwenden. Ich kann sagen var li equals das hier. Dann kann ich sagen li.append. Hänge hier etwas, also sagt dann li.insert, nein, .html zum Beispiel, innen drinnen hänge ich dann an zum Beispiel this.plz plus this.ort war das. Also ich kann hier inneres HTML von dem Teil hier setzen, das wird jetzt dann schon ganz interessant. Und dann am Ende sage ich, dieses List-Item hänge ich jetzt an, li.append to, und zwar wo? An das Found Cities. Also in dieses List, in diese Unordered List hinein, eigentlich könnten wir sagen Unordered List dot, na, da hinein appende ich jetzt dieses neue Element, und das neue Element ist ein neues List-Item, und innen drinnen das dazu als Text. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Es gibt nachher eine edlere Methode, die wir uns anschauen. Sagen wir mal 12. Das funktioniert und schnell auch noch. Ja. Okay. Na, jetzt liefert er alle zurück. Das ist schlecht. Sagen wir mal zum Beispiel Stätten. Ich möchte alle Orte sehen, wo Stätten drin vorkommt. Na, das funktioniert es nicht. Irgendwas. Wer hat gesagt, gelöscht wird es nicht? Nein, nicht schon wieder jetzt. Noch ein T-Shirt geht ja nicht. Ja. Wir können nachher noch die restlichen verteilen. Ja, gelöscht wird es nicht, ist ein guter Punkt. Wir müssen sagen, Raute Found Cities. Ja. Ah, so viele Fehler, der will ja nur seine T-Shirts anbringen. Cities.clear. So. Na, dort empty. So. Damit leeren wir mal das Div innen, genau, form each, und da fügen wir die Sachen jetzt ein. Okay. Das erklärt auch, warum wir es nie. So. 12, 10. Ja, kommt dann auch in mehreren Postleitzahlen vor. Wien. Ja, Wien, Wien Flughafen, Schott Wien, Wienerbruck. Stetten. Auch irgendwie ein häufiger Ortsname. Da mit dem Ö haben wir noch Probleme. Also funktioniert offensichtlich. Und wenn wir leer sind, ist es wieder weg. Man beachtet, dass die Seite dabei natürlich nicht refreshed. Das heißt, wir laden die Daten nach, stellen sie da. In einer wohlgemerkt schieren Form. Aber ich finde das irgendwie faszinierend, wenn man dann sagen kann, okay, 21.00, Korneuburg oder Gradkorn oder so. Mir taugt das irgendwie. Das soll jede Seite haben. Diese, also beides muss man wirklich nicht mehr eingeben. Postleitzahl und Ort. Perfekt. Nachladen von Daten über Ajax. Wir haben einen Ajax-enabled WCF-Service gebaut, haben das dann mühsam gepasst. Mit ein bisschen Unterstützung aus dem Publikum haben wir dann neue List-Items angelegt und die jeweils eingefügt. So, jetzt dieses Einfügen von manuellen HTML-Elementen. Vielleicht können Sie sich noch an andere Vorträge von mir erinnern, wo ich gepredigt habe, die Trennung von Code und Logik ist sehr wichtig. Und was, also nein, Code und Logik nicht. Die Trennung von, ja, das ist, wie ich vielleicht vorgehe, aber die Trennung von UI und Logik ist wichtig. Die Trennung von UI und Logik ist wichtig. Und das machen wir jetzt eigentlich nicht. Ja. In unserem Logik-Code bauen wir da UI-Elemente. Das ist irgendwie ganz schlecht. Ja. Wie lautet die Lösung? Und ich zücke schon mein T-Shirt, weil das ist wirklich eine leichte Frage. Achtung. Wie lautet die Lösung in Silverlight, um eine gute Trennung zwischen UI und Logik zu bekommen? Bitte so. Laut. View Model sagt jemand, was hat, wer hat Data Binding gesagt? Na gut, da hinten. In der Volksschule war ich immer verschrien als schlechter Werfer. Also. Ah, na fast, können Sie es weiterwerfen? Danke. Ich wurde immer als letzter gewählt. Data Binding ist das Thema, genau. Also wir in Silverlight würden wir Vorlagen, Templates bauen und würden die dann Data binden mit Platzhaltern. Super. Gibt's das hier auch? Ja. Und zwar von Microsoft gebaut, by the way. Wir haben nämlich sowas früher mal gehabt, vielleicht kennt das noch jemand, die Ajax Library, die Ajax Client Library. Kennt ihr wer? Die Ajax Client Library, die wir mal gebaut haben. Ein paar wenige, das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, naja, irgendwie jQuery ist so viel prominenter. Unsere Ajax Client Library, die kennt keiner. Commit man auch unsere Arbeit da in jQuery hinein. Also Nachladen von Daten haben wir jetzt gesehen. Die lokale Datenbindung schaut so aus, wie in Silverlight ähnlich fast, dass wir ein Template definieren, in Rot oben. In diesem Template verwenden wir Platzhalter, kommt uns auch schon bekannt vor. Die haben sogar geschwungene Klammern drinnen, fast wie geschwungene Klammer-Binding. Nur dieses Dollar, das wollten sicher die jQuery-Leute drinnen haben. Ihr Logo muss auch dabei sein. Ja. Und nachher unten sagen wir wollen jetzt dieses Template anwenden. Und zwar, wir selektieren das Template und dann rufen wir auf dem auf, Punkt Tempel. Microsoft hat das erfunden, merkt man an der Abkürzung, Tümpel. Ja. Template, mit welchen Daten wollen wir es befüllen? Und wo wollen wir es hineinhängen? Append to, das kennen wir schon. Also eigentlich super easy, bis auf diesen Teil da oben. Kann sich das jemand merken? Dafür gibt es wieder ein T-Shirt. Text X jQuery Tümpel. Das ist ein bisschen sperrig. Oder wir kopieren es uns einfach aus der. So. Okay, weil das merke ich mir nicht ganz noch. Lokale Datenbindung. Wir wollen also jetzt diesen Teil, anstatt ihn manuell zu bauen, einfach durch ein Template definieren. Schritt 1, wir definieren das Template irgendwo da oben im HTML, nicht im Skript, sondern da außerhalb. Das Beispiel in den Slides ist nicht zufällig gewählt, wie man merkt. Das können wir gleich 1:1 verwenden. Wir nennen es, eigentlich hat es noch geheißen, City Template. Okay. Dieses City Template, da haben wir unsere Eigenschaft PLZ, da haben wir unsere Eigenschaft Ort. Übrigens, es gibt da noch so interessante Sachen wie Dollar geschwungene Klammer for each, Dollar geschwungene Klammer if. So sollte man keine Property nennen, weil das sind Direktiven, die ich im Template verwenden kann. Da wird es dann interessant, dass ich kann auch meine Template irgendwie komplizierter bauen. Fast schon in Richtung XSL, falls das jemand liebt. Ja? Also nur konzeptionell. Ja? Coole Sache. Und jetzt wenden wir dieses Template an, da unten, Steuerung Minus, springen wir wieder herunter und sagen, gut, dieser Code war nett. Eigentlich dieser ganze Code war nett. Hätten wir es doch anders gemacht, dann hätten wir auch das This-Problem gar nicht erst bekommen. Nämlich, wir selektieren das Template, City-Template heißt das, ich hoffe, das war die ID. Da rufen wir auf .tümpel. Wir merken, .tümpel gibt es noch nicht. Okay. Dazu müssen wir mal, das ist weiß, Moment. Ja. Wir müssen es einbinden. Das habe ich extra heruntergeladen, da dieses jQuery-Template-Plugin. Das ist schon das erste Plugin, das wir da halt irgendwie mitbauen. Das ist noch nicht released. Übrigens, by the way, ich muss nur noch mal schauen, wie die Methode heißt. TempleItem, das sollte eigentlich eh passen. Okay. Nur einbinden müssen wir es noch, genau. Schauen wir mal in die Masterpage hinein. Und da müssen wir jetzt dieses File hineinziehen. So. Für den Herrn Einbinden gibt es nachher auch noch ein T-Shirt dann. Okay. Aber am Ende der Session einfach kommen. So, und jetzt sagen wir hier $CityTemplate.tümpel und können hier jetzt die Template-Funktion aufrufen. Die Daten, die wir haben, sind JSON-Result.d, wohlgemerkt, d wie Data. Und dann haben wir noch zusätzliche Options, die wir jetzt eigentlich gar nicht brauchen. Und dann sagen wir, das, was da rauskommt, das ist ein HTML, irgendwas, also var new list. Okay. Und diese New List, die wrappen wir jetzt wieder, $NewList, .append to. Und wo hängen wir das Ganze an? Found Cities. So. Ist doch viel einfacher als das da unten. Wir wenden einfach das Template an und dann hängen wir das, was da rauskommt, irgendwo dazu. Super. Das ist das Template-Plugin 12.1. Ja, ich meine, der Unterschied ist jetzt schwer vorführbar, aber es funktioniert in gleicher Weise. Wir könnten das Template schöner machen, indem wir hier zum Beispiel das in Klammer nehmen oder irgend sowas ähnlich Sinnvolles, um wirklich zu sehen, ja, das ist jetzt schön getrennt voneinander, neu, ja, neues Template, bis.org. Neu dürfte ein interessanter Ortsname in Österreich sein. So wie der Herr Schabus sich gern mit Spielen spielt, spiele ich mich halt mit Ortsnamen gerne. Okay, lokale Datenbindung haben wir jetzt gesehen. Das Template-Plugin, man muss es herunterladen. Die URL habe ich auf dem letzten Slide gehabt, auch die Doku, apijquery.com/temple. Man kann sich die Slides nachher eh runterladen, da ist es drinnen. Einfach von dort herunterladen, verwenden. Achtung, es ist noch nicht final released. Aber es funktioniert zumindest in meinen kleinen Umgebungen derzeit sehr gut. Letzte Geschichte. Weitere interessante Plugins, zum Beispiel TypeWatch. Ist ein bisschen so wie das, was wir jetzt gemacht haben mit dem KeyUp. Ist aber intelligenter, ich kann da so Delays angeben. Warten wir mal 30 Sekunden ist ein bisschen zu viel. Warten wir mal 3 Sekunden, nachdem das Tippen aufgehört hat und dann reden wir weiter. So irgendetwas macht das TypeWatch. Autocomplete würde das machen, was wir jetzt mühsam manuell implementiert haben. JTemplates ist ein bisschen sowas wie das, was wir jetzt verwendet haben. So eine Template Engine, jQuery Utils, sind ein paar so nette Hilfsklassen. Dropdown Menu, wenn man sowas machen will. Und überhaupt, dann gibt es noch zahlreiche Seiten, wo einfach die 50 plus nützlichsten Templates oder Plugins angeboten werden. Also da gibt es ganz hilfreiche Dinge. Ein Plugin möchte ich noch zeigen, weil das ist wirklich ein cooles. Das Mega-Plugin, jQuery UI. Dazu möchte ich auf etwas hinweisen, nämlich vielleicht hat sich jemand gefragt, warum heißen diese Diffs hier Tab 1 und Tab 2? Das ist deswegen, weil wir da jetzt Tabs draus machen. Das Tab 3 brauchen wir hier nicht. Wir haben jetzt Katalog und Adresse. Ich mache hier eine Unordered List mit List Items mit einem Link auf dieses Tabs 1 oder Tabs 2. Das ist die ID hier jeweils. Ja, und jetzt, Moment, das ist da irgendwie fehlerhaft. Das geht so nicht. Das muss raus. Warum? Das Auskommentieren hat irgendwie nicht so gut funktioniert. So. Okay. Und jetzt möchte ich jQuery UI verwenden. jQuery UI ist eine UI-Library, die auch vom jQuery-Team geschrieben wird. Da kann ich sowas wie einen Slider oder ein Tab-Control oder andere nette Dinge hineinmachen. Fast schon wie beim Ajax-Control-Toolkit. Ich binde die mal ein, jQuery UI. Und dann kann ich das verwenden, indem ich sage, ich möchte ein Tabs-Control machen aus diesem Div-Tabs hier. Okay, das heißt, wir gehen da ganz nach unten. Irgendwo daher schätze ich Dollar Raute Tabs. Dort Tabs. Das war's. Sehr simpel. Und die Konfiguration ist so, dass er eben die Liste hier als Header nimmt und dann das sind die einzelnen Karteireiter. Also Karteireiter 1, Karteireiter 2, Karteireiter 3, den haben wir jetzt nicht im Einsatz. Wir starten das Ganze. Ich kann dann das auch stylen. Oh. Ja, ich kann es dann auch stylen. Das heißt, ich muss auch die Style-Sheets einbetten. Ganz wichtig. So. Das heißt, wir ziehen darüber jQuery UI. Die Styles. Und da kann ich natürlich eigene Styles oder eigene fertige Themes verwenden. Das selber anpassen. Da ist jetzt mein Karteireiter-Control. Ja. Und da kann ich jetzt umschalten. Ich möchte gerne bestellen. Gibt es einen Ort mit Essen? Es gibt übrigens einen Ort mit Max im Namen Maxdorf. Ah, das funktioniert da jetzt nicht mehr. Das funktioniert noch. Da ist jetzt irgendein Problem aufgetreten durch die Struktur. Aber man kann das in Karteireiter anordnen. Ein anderes nettes Plugin oder so. Slideshow-Plugin, Gallery-Plugin. So gibt es halt wirklich zahlreiche jQuery-Plugins, die man da verwenden kann. Ja, abschließend. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt da JavaScript mit jQuery zu programmieren. Auch in der Vorbereitung habe ich wieder mehr gemacht, als eigentlich nötig war für den Vortrag, weil jQuery irgendwie so geil ist. Es macht einfach Spaß, damit was zu machen. Ich hoffe, Ihnen geht's ähnlich. Wir haben uns angeschaut, jQuery mit DOM-Manipulation, Nachladen von Daten über Ajax mit dem WCF-Enabled WCF-Service. Wir haben uns jQuery-Plugins kurz einmal angeschaut, aber da muss man immer selber schauen, welches Plugin ist es eigentlich das Beste, welches funktioniert da gut, welches eher nicht, welches ist schnell anzupassen. IntelliSense ist eigentlich die Hälfte des Spaßfaktors, dass man nicht mehr alles auswendig wissen muss. Debugging ganz sinnvoll, wenn man mal nicht mehr dies und Dollar dies unterscheiden kann. Also alles in allem finde ich doch viel lustiger geworden durch diese Dinge, die wir jetzt irgendwie gesehen haben, wenn sie Ihnen auch so gefallen haben und Sie mal nach Ihrer Meinung auf einem Feedbackbogen gefragt werden oder auf einem Online-Feedbackbogen, dann und es hat Ihnen gefallen, dann sagen Sie es auch. Wenn nicht, dann sagen Sie mir einfach nachher, was Ihnen nicht so gefallen hat. Danke, derweil einmal. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause, weil es geht schon stressig weiter bei uns. Einfach nur eine kleine Pause. Ich esse meine Leberkässemmel. Sie gehen aufs WC, machen andere Dinge. 5 Minuten treffen wir uns wieder zu asp.net MVC.